Demokratiegeschichte. Warum reicht es nicht, alle 4 Jahre wählen zu gehen? Was können Volksentscheide leisten? Und was ist dran an der Angst vor Populismus, Manipulation und einfachen Ja-Nein-Antworten? Und könnte mehr direkte Demokratie verlorenes Vertrauen zurückgewinnen? Darüber spreche ich jetzt mit Ralf-Uwe Beck. Hallo.
Hallo.
Hallo. Ralf-Uwe Beck, das ist ja du magst den Namen Ralf-Uwe nicht, sei es lieber Herr Beck oder Ralf oder Uwe oder wie?
Einfach Beck.
Beck, naja, aber jetzt
viele nennen mich einfach Beck.
Ja. Aber das klingt, darf ich Herr Beck sagen?
Nee, Beck. Wenn es unbedingt, also Beck wäre mir das Liebste.
Wird es
Beck?
Ja. Auch in solchen Interviews.
Ja, das haben bis jetzt die meisten, Beck. Haben sich das draufgezogen.
Ja, wirklich.
Ja.
Aber es fällt natürlich schwer. Ja. In deinem Buch Souverän, da hast du ja alles reingepackt, was ich habe das Gefühl, deine ganze Lebensgeschichte. Sind wir Bürgerinnen und Bürger in Deutschland tatsächlich der Souverän oder sind wir das eigentlich nur an dem Wahltag, also jetzt die Leute in Sachsen-Anhalt in der Woche? Sind wir souverän?
Wir sind schon der Souverän und wenn wir ein Wahllokal betreten, werden wir ja so still, als würden wir in eine Kirche gehen und wir spüren diesen andächtigen Moment, das Hochamt der Demokratie. Und tatsächlich passiert dann etwas, was es so eigentlich in der Gesellschaft nicht gibt. Wir werden tatsächlich zu Gleichen. Also wenn am nächsten Sonntag Wahl in Sachsen-Anhalt ist, alle, die ins Wahllokal gehen, deren Stimmen wiegen alle gleich viel. Also die Stimme eines 18-Jährigen, dort darf man bei Landtagswahlen leider erst mit 18 wählen, noch nicht mit 16, wie in Thüringen. Aber die Stimme eines 18-Jährigen wiegt genauso viel wie die einer 80-Jährigen oder die einer erfolgreichen Unternehmerin, genauso viel wie die Stimme eines Menschen, der von Sozialhilfe lebt. Junge Stimmen, alte Stimmen, das spielt alles keine Rolle. Das Einkommen, das Auskommen, das Herkommen spielt keine Rolle, sondern jede Stimme wiegt gleich viel. Und darin liegt eine Riesenchance. Da blitzt für einen Moment die Vision einer Gesellschaft auf, in der alle Menschen dieselben Chancen haben, diese Gesellschaft zu gestalten. Das ist, und wir erleben uns dann wirklich alle als gleich und eben als souverän. Aber dann um 18 Uhr schließen die Wahllokale und dann wird uns wir sinken aufs Sofa zurück, machen die Glotze an und dann wird uns in Elefantenrunden erklärt, was wir mit unserer Stimmabgabe gemeint haben.
Die kann ich nicht mehr ertragen. Ich muss an diese Elefantenrunde, ich muss sie richtig ausmachen. Da gibt es auch innerfamiliär dann so, ich muss dann weggehen, ich muss mich woanders hinsetzen. Und das ist wirklich tatsächlich schmerzhaft. Du beschreibst ja die erste Wahl 1990 als einen fast feierlichen Moment, den du erlebt hast. Wann ist denn das Wählen für dich irgendwann zu wenig geworden?
Nein, das ist es gar nicht zu wenig geworden, sondern ich halte das Wahlrecht für, dass wir 89 auf die Straßen gegangen sind, halte ich immer noch hoch und verstehe auch nicht, wie man das schleifen lassen kann. Also ich beteilige mich an ausnahmslos jeder Wahl. Aber mittlerweile entwickelt sich dann nach der Wahl bei mir die große Langeweile, wenn sich die wir dann gewählt haben, die das Rennen gemacht haben, sich zurückziehen zu Sondierungen, dann zu Koalitionsverhandlungen, dann schreiben die sich ihr Drehbuch, so beschreibe ich es auch in meinem Buch, ja, und wählen sich dann ihr Regisseur selbst. Ja, und wir werden wieder zu Zaungästen der Politik, wir bleiben außen vor. Und ich wäre eben, was dann diese Koalitionsverträge angeht und Achtung, das ist wichtig, damit wir verlässlich regiert werden, damit es da keine Überraschungen gibt, damit also die Koalition erhalten bleibt. Das kann ich alles verstehen. Aber mehr als da drin steht, wird ja sehr selten passieren, weniger immer. Also, und da breitet sich bei mir eine solche Langeweile aus. Und das wäre nicht so, wenn wir zwischen den Wahlen reale, gute Chancen hätten, dann auch uns von diesem Koalitionsvertrag und auch von der gewählten Regierung unabhängig zu machen und selber Akzente zu setzen, von Bürgerseite aus Ideen in den politischen Raum tragen könnten und uns gegebenenfalls auch durchsetzen könnten mit einer Volksabstimmung. Das haben wir in den Ländern. Wir haben ja die direkte Demokratie mittlerweile. Auch das ist ein Ergebnis aus dem Herbst 89. Ausnahmslos allen deutschen Kommunen und wir haben sie in allen Bundesländern für die Gesetzgebung mehr oder weniger schlecht geregelt. Gerade in Thüringen gibt es erheblichsten Reformbedarf. Die Hürden sind viel zu hoch. Aber auf Bundesebene haben wir sie gar nicht. Und das war uns aber mit der Wiedervereinigung eigentlich versprochen. Und wenn heute jemand kommt, und das passiert ganz oft, man hat dieses Thema, und dann kommt meistens, ja, aber die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben sich bewusst für die parlamentarische und gegen die direkte Demokratie entschieden. Und da sage ich, das ist eine Lüge. Ich habe wirklich nochmal richtig recherchiert auch für dieses Buch, habe mir das angeguckt, was die Mütter und Väter des Grundgesetzes damals debattiert haben. Und es finden sich im Grundgesetz nicht nur die Wahlen, sondern da ist auch formuliert, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. So soll es sein. Und die wird ausgeübt in Wahlen und Abstimmungen. Die Wahlen sind ausgeführt noch im Grundgesetz, die Abstimmungen nicht. Und das haben die ganz bewusst gemacht. Die wussten, was sie da tun. Irgendjemand hat dann den Antrag gestellt, na Moment mal, ihr Lieben, also das können wir ja nicht machen, das da reinschreiben, wenn wir das nicht ausführen. Das ist ja ein Versprechen, was wir nicht einlösen. Und dann haben die gesagt, ja, das stimmt, aber das klären wir ja bald, weil dieses Grundgesetz ist ja wirklich nur sehr vorläufig. Das ist ja nur ein Schuppen. Und bald bauen wir das richtige Gebäude, nämlich eine deutsch-deutsche Verfassung. Und zwar, wenn es an die Wiedervereinigung geht, so in 3-4 Jahren. Naja gut, es hat dann 40 Jahre gedauert. Mhm. Und dann haben wir die Wiedervereinigung erlebt, aber eben kein deutsch-deutsches Verfassungsgespräch, keine deutsch-deutsche Verfassungswerkstatt, keine Ablösung des Grundgesetzes durch eine Verfassung. Und damit eben sind wir auch um die Chance gebracht worden, dann auf Bundesebene die direkte Demokratie endlich einzuführen. So hatten das die Mütter und Väter des Grundgesetzes ausgedacht. Also
wir sind um die Chance gebracht worden. Wer ist da wir? Die Ostdeutschen oder
wir
alle?
Wir die Ostdeutschen, alle. Ja, weil alle, an sich alle, aber insbesondere auch die Ostdeutschen, weil, das ist ganz interessant, mir war das auch nicht so klar, als ich dann nachgelesen habe, ist dann der Groschen auch bei mir nochmal gefallen, weil wir im Osten waren auf dieses deutsch-deutsche Verfassungsgespräch vorbereitet.
Wieso?
Der Westen hätte sein Grundgesetz mitgebracht und wir hatten am zentralen runden Tisch der DDR ausgearbeitet, einen Verfassungsentwurf entwickelt. Der wurde einstimmig am zentralen runden Tisch beschlossen. Im Dezember hat die Arbeit angefangen. Und die war Ende März 1990 beendet. Das ist ein fulminanter Verfassungsentwurf. Und den hätten die Ostdeutschen mitgebracht in dieses Verfassungsgespräch. Es gab sogar noch, Wolfgang Thierse hat das im Mai 1990 noch gefordert, nämlich, dass es am 17. Juni 1990 im Osten eine Volksabstimmung geben sollte über diesen Verfassungsentwurf, damit der dann für die Begegnung zwischen Ost und West bei dieser Verfassungsarbeit wäre das dann ein vom gesamten ostdeutschen Volk legitimierter Verfassungsentwurf gewesen. Also Ost und West hätte sich begegnen sollen und dieser Verfassungsentwurf, kann ich nur empfehlen, den mal zu suchen, man findet ihn im Netz, kann das nachlesen, der hatte 40 Grundrechte, das Grundgesetz hat 20, also doppelte Dosis, da war Bürgerbeteiligung ein Grundrecht, die Verbandsklage für Umweltverbände ein Grundrecht, die direkte Demokratie stand da drin, also das ist ein, und noch ganz andere Sachen, ich habe das in meinem Buch auch in einem Kapitel beschrieben, das ist ein fulminanter Entwurf gewesen, der hat aber dann in der frei gewählten Volkskammer, die Wahlen waren ja am 18. März 1990, der Verfassungsentwurf wurde unmittelbar danach übergeben an die Volkskammer, hat überhaupt keine Rolle gespielt. Der ist als Ballast auf dem schnellen Weg zur deutschen Einheit einfach abgeworfen worden.
Hm. Ja. Ist das dann die verkackte oder verkorkste Wiedervereinigung oder ist das schon vorher passiert? Aber du sagst abgeworfen. Also haben das die Westdeutschen nicht ernst genommen oder haben wir uns dem selber schon entledigt? Also wir, denn das...
Ich denke von beiden Seiten, also wir hatten es eilig, ja, wir erinnern uns an die Slogans, kommt die D-Mark nicht zu uns, kommen wir zu ihr, also da war Druck im Kessel, man wollte die...
Muss ich reimen, das hat sich nicht gereimt. Kommt sie nicht zu dir, zu ihr, naja.
Irgendwie sowas, ja. Helmut, nimm uns an die Hand, führ uns ins Wirtschaftswunderland. Ich habe das gefunden im Museum für Zeitgeschichte in Leipzig, da gibt's Fotos und ich sehe dieses Banner, ich kannte den Spruch gar nicht, das kann's denn sein? Also wie konnten wir uns, hey, wir haben eine Revolution gemacht, ja, und dann verabschieden wir uns selber von der Revolution aus in den Kindergarten und rufen nach Helmut, nimm uns an die Hand, führ uns ins Wirtschaftswunderland. Geht's noch? Also wir haben die Gestaltungsmacht aus der Hand.
Ja, wir, Ja. Das ist ja mit dem Wir, da habe ich auch so meine Probleme. Das ist ja auch nicht homogen. Die Ostdeutschen waren ja auch nicht homogen.
Na?
Das ist nicht die alte Sehnsucht nach dem paternalistischen, dass doch einer, meistens ist ja einer, kommt, dass es dann irgendwann eine Frau geworden ist, na gut, die uns an die Hand nimmt, so die Sehnsucht. Und auf die kann man ja auch dann Hass schieben, ne? Weil die ja verantwortlich ist.
Die,
ne?
Sind dann
die Merkel, der Kohl und so weiter.
Und das ganze Gegenprogramm wäre eben gewesen, eine Volksabstimmung über diesen Entwurf, der am runden Tisch gemacht worden ist, ja. Und dann wären wir in ein deutschlandweites Verfassungsgespräch eingestiegen. Das wäre eine unglaubliche Debatte gewesen, deutschlandweit. Es hätte die Chance gegeben, dass wir eine gesamtdeutsche Identität begründen, und wir hätten die Möglichkeit gehabt, als Ostdeutsche aus dieser Verliererrolle rauszukommen. Mhm. Denn so müssen wir uns ja bis heute, begegnet mir das. Ja, wir müssen ja schön dankbar sein für das, was wir alles abgekriegt haben, und dass wir endlich dazugehören dürfen und so. Das wäre was anderes gewesen, ja, wenn wir uns da hingesetzt hätten. Und die Forderungen aus dem Herbst 89 hätten bei diesem Verfassungsgespräch natürlich eine Rolle gespielt. Was denn sonst? Ja. Also, ich denke, das ist der Kardinalfehler der deutschen Einheit.
Der sich jetzt wie viele Jahren, nach 30 Jahren offensichtlich rächt. Du nennst ja diese repräsentative Demokratie das Standbein und die Direktdemokratie das Spielbein. Also es ist jetzt Standbein, Spielbein, erklär es mir nochmal. Also das Standbein ist klar, wir brauchen die Wahlen, das hast du beschrieben, das ist was ganz Wichtiges, aber um weiter zu spielen, um dran zu bleiben, um mitzuspielen, braucht es diese direkte Demokratie als Spielbein, oder?
Das Spielbein macht dem Standbein dann eben auch Feuer.
Achso, tritt sich selber in die...
Das ist ja eigentlich die Rolle der direkten Demokratie, ist ja nicht der repräsentativen Demokratie die Macht streitig zu machen und ihre zentrale Rolle streitig zu machen, überhaupt nicht, sondern ich zitiere immer gern den Erfurter Joachim Link, der ist leider vor 13 Jahren gestorben, der war Landtagsdirektor in Thüringen, CDU-Mitglied, und hat sich nach seiner Pensionierung uns von Mehr Demokratie, also unserem Verein, angeschlossen, war Mitglied in unserem Landesvorstand. Und der hat immer gesagt, also er ist ja überzeugter Vertreter der repräsentativen Demokratie, der parlamentarischen Demokratie, aber sie braucht die direkte Demokratie. Mit der direkten Demokratie wird die parlamentarische Demokratie veredelt, hat er immer gesagt. Ja, ich sage auch immer gerne, die direkte Demokratie macht die repräsentative Demokratie repräsentativ. Und das liegt einfach daran, dass wenn die wir gewählt haben, wenn die jederzeit damit rechnen müssen, dass wir eine Sache von der langen Bank holen, das ist ja das Lieblingsmöbelstück so mancher Regierung, und dann nach vorne tragen und dann gegebenenfalls ankündigen, dass wenn die Politik sich da jetzt nicht kümmert, dass wir dann durchziehen bis zu einem Volksentscheid, dann sorgt das dafür, dass wir eine parlamentarische Demokratie haben, die mehr mit uns ins Gespräch geht und weniger über unsere Köpfe hinweg entscheidet.
Das heißt, du hast geschrieben, der bundesweite Volksentscheid war ein Versprechen der Wiedervereinigung. Also ich verstehe es richtig, dass dieses Versprechen ist gebrochen worden.
Ja.
Aus Versehen, taktisch, ist das so unter die Räder gekommen? Waren es die westdeutschen Parteien, Regierung Kohl? War es dann die schnelle Vereinigung, war der Dynamik stärker? Oder war das, schlicht eine Strategie und eine Taktik?
Also, wir waren nicht die Einzigen, die es eilig hatten. Auch die Kohl-Regierung hat unglaublichen Druck gemacht. Schnelle Währungsunion, schnelle Wirtschaftsunion, schnelle deutsche Einheit. Also, die hat genauso auf diesen Beitritt nach Artikel 23 Grundgesetz gesetzt. Das war kein Versehen. Man sieht das auch daran, dass es ein Unbehagen gab, diese Abkürzung zu nehmen und das, was die Mütter und Väter des Grundgesetzes ausgearbeitet hatten, ihr Versprechen an uns sozusagen einfach beiseite zu schieben. Und das findet sich im Einigungsvertrag wieder. Im Artikel 5 steht nämlich, dass es doch nochmal geprüft werden soll, ob dieser Weg, eine gemeinsame Verfassung auszuarbeiten, darüber eine Volksabstimmung nicht doch begangen werden soll. Und diese Kommission, die das geprüft hat, die hat es auch gegeben. Das ist die gemeinsame Verfassungskommission des Bundes und der Länder, so hieß die. Und in der wurden aber, da gab es Leute, die da wirklich gekämpft haben, ja, Wolfgang Ullmann beispielsweise, die das genau vertreten haben, das waren DDR-Bürgerrechtler, aber das ist alles abgeperlt an denen, die dann in dieser Kommission die Mehrheit hatten. Also rausgekommen ist da, was die Bürgerrechte angeht, so gut wie gar nichts. Ich habe mal nachgeschlagen, wer uns damals vertreten hat von Thüringen aus, weil es war ja eine Kommission des Bundes und der Länder und das war der damalige Ministerpräsident und das war der Justizminister. Ah. Und die waren aber beide ja nun nicht gerade Teil der DDR-Bürgerrechtsbewegung, sondern kamen aus dem Westen. Also, dass die dann die Position der DDR-Bürgerrechtsbewegung vertreten, das ist also ungefähr so wahrscheinlich gewesen, als würde die Gera Berg auffließen.
Also du schreibst ja in deinem Buch viel um den runden Tisch und die wichtige Rolle hat er ja gespielt, dieser Verfassungsentwurf. Was wäre Deutschland heute für ein Land, wenn diese Ideen 1990 ernsthaft verhandelt worden wären? Mach mal so eine Zukunftsvision.
Also ich bin überzeugt davon, dass wir anders zusammenleben würden zwischen Ost und West. Wir hätten eine ganz andere Verständigung. Ich will jetzt nicht mit der Augenhöhe kommen, weil das mag ich gar nicht. Aber ich glaube, wir hätten uns anders wahrgenommen. Die Biografien im Osten, die Lebensleistungen würden ganz anders vorkommen in dieser Bundesrepublik. Das ist ja etwas, was ich bis heute feststelle, dass wir Ostdeutschen mitunter komplett ausgeblendet werden. Ich zitiere das, glaube ich, auch in meinem Buch 75 Jahre Grundgesetz. Und dann gibt's eine Webseite der Bundesregierung, die ja auch unsere Regierung ist, also unser aller Regierung. Und dann steht dann, ja, wir feiern jetzt 75 Jahre Freiheit und sowas alles. Ja. Und dann denke ich, hä? Also ich nicht, sorry. Ja, bei mir sind das erst 35. Wo komme ich da vor? Ich meine, das ist eine offizielle Website. Geht's noch? Also das glaube ich, dass durch dieses Verfassungsgespräch, denke ich, das wäre anders gegangen. Wir hätten uns anders wahrgenommen. Ich stelle mir das als eine unglaublich lebendige Bewegung vor, die es damals gegeben hätte. Ich meine, es gab bei dieser Verfassungskommission, die da getagt hat, ja, mit wenig Ergebnis, gab es 800.000 Stellungnahmen, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig noch in Erinnerung habe. Ich habe ja das Buch nicht gelesen, ich habe es nur geschrieben. Vergisst man auch wieder einiges. Aber so viel mehr wäre es gewesen, wenn wir wirklich in so ein Verfassungsgespräch eingestiegen wären.
Ein Kapitel trägt den Namen in 4 Monaten 387.490 Unterschriften, also fast 400.000 Unterschriften. Was haben Sie damals beim Sammeln auf Straßen und Plätzen über Demokratie gelernt, was man so im Bundestag oder in den Parlamenten nicht lernen kann? Also die vielen Menschen, da sind ja unglaubliche Gespräche geführt worden, oder? Was hast du da mitgenommen?
Also es ist erstmal das längste Kapitel in dem Buch und das beschreibt einfach so mal als Beispiel, damit man so ein Gefühl dafür kriegt, was passiert eigentlich bei einem Volksbegehren, beschreibt unser Volksbegehren aus dem Jahr 2000, mit dem ja ein breites Bündnis, 20 Organisationen, angetreten ist, um die Volksbegehren in Thüringen von hohen Hürden zu befreien. Das ist zum Teil auch gelungen, gemündet ist das in einen Kompromiss und diese Geschichte, die wirklich fast schon eine politische Kriminalgeschichte ist, weil da wahnsinnig viel passiert ist in dieser Zeit, das beschreibe ich in diesem Buch, damit die Leserinnen und Leser so ein Gefühl dafür kriegen, was ist das für ein Wirbel, der da entsteht. Und du sprichst ja gerade an auch, also das, was wir gemerkt haben damals in Thüringen, ist, dass die Seele der direkten Demokratie ist das Gespräch. Es geht mitunter gar nicht so sehr um einen Kampf, was kommt am Ende unten raus, sondern es geht darum, dass Volksbegehren ein unglaublich starker Impuls sind, in eine der größten bildungspolitischen Veranstaltung reinzugehen, wo kaum ein Mensch außen vor bleibt.
Prozess ist es.
Ja, der Prozess ist es. Also wir haben fast 400.000 Unterschriften gesammelt und ich denke, wir haben damals bestimmt 1,5 Millionen Gespräche geführt in diesem Land. Und ich habe noch in Erinnerung, die Regierung wollte ja nicht, was wir wollten. Die CDU hat das massiv bekämpft. Und es gab einen CDU-Abgeordneten, der war dann beauftragt, sich um dieses Volksbegehren zu kümmern im Landtag für seine Fraktion. Und als wir dann am Ziel waren und haben gefeiert, war der auch da. Wir haben ihn eingeladen und dann hat er gesagt, Herr Beck, ich muss zugeben, wir haben ganz viel gelernt in dieser Zeit. Mhm. Ja, es war die Anregung, wirklich die Verfassung in die Hand zu nehmen, da mal reinzulesen, auch zu gucken, was sind das für Bürgerrechte, wie sollten die gestaltet sein und gibt es eigentlich was Edleres für eine Gemeinschaft als zusammen zu überlegen, wie wollen wir verfasst sein? Wie wollen wir zusammen leben? Also das ist ja, ja, das ist ja, dann spüren wir doch, dass wir gefragt sind, dass das unser Land ist, dass wir nicht nur Einwohner sind, die irgendwo eine Nummer haben und gezählt werden, sondern dass wir Bürgerinnen und Bürger sind, die im wahrsten Sinne des Wortes bürgen wollen für das Land, also Verantwortung übernehmen. Es ist doch unsere Sache, wie wir miteinander leben wollen, und das kann man auch nicht einfach so delegieren.
Wo kommt denn bei dir dieser Eifer? Also ich kann das nicht ganz verstehen, weil wenn man sich die Eigentumsverhältnisse anschaut, wenn man sich die Verteilung von Reichtum, von Macht anschaut, kann ich deine Euphorie nicht nachvollziehen, dass du nach diesen Jahrzehnten immer noch sagst, ja, wir können das schaffen. Also sind da jetzt bei dir Drogen im Spiel? Was ist denn dieses Positive? Was kommt da? Also ich frage mich das ernsthaft, woher du immer wieder nach all den Jahren noch solche Bücher schreibst und dafür brennst. Wir sind doch in einer Gesellschaft, die Eigentum so ungleich verteilt, dass es doch per se schon mal ungerecht ist, oder?
Ja, wie wollen wir aus der Nummer rauskommen?
Naja, Kopf in den Sand stecken.
Ja, genau. Ja, ich mach's mal am Beispiel, ja. Das beschreibt das auch auf etlichen Seiten, das älteste direktdemokratische Instrument der Schweiz, an der wir uns ja mitunter orientieren. Da warne ich auch vor, ja. Bitte die Schweiz nicht kopieren, aber kapieren. Und in der Schweiz ist es so, dass ein Gesetz, das verabschiedet wird und das gegebenenfalls dafür sorgt, dass die soziale Ungleichheit noch größer wird, dass Geld ausgegeben wird für Dinge, für die wir meinen, das sollte nicht ausgegeben werden. Ja. In der Schweiz ist es so, dass ein Gesetz, das verabschiedet wird, 100 Tage liegen bleibt. Es tritt nicht in Kraft. Die Schweizer nennen das die hängigen Gesetze. Man kann sich das wirklich so vorstellen, wie so ein Kleiderständer, und da hängen auf dem Kleiderbügel hängen die Gesetze drauf. Und das ist toll. Es gibt eine offizielle staatliche Webseite der Schweizer Bundeskanzlei, wo wirklich unter der Überschrift hängige Gesetze diese ganzen Gesetze aufgelistet sind. So, und in diesen 100 Tagen.
Die Gesetzentwürfe praktisch, also die verabschiedet werden.
Die vom Parlament schon verabschiedet sind. Ah. Die sind verabschiedet. Und bei uns ist es ja so, die werden verabschiedet und treten in Kraft. In der Schweiz nicht, bleiben 100 Tage liegen. Und in diesen 100 Tagen haben die Menschen die Möglichkeit, dagegen zu unterschreiben. Und kommen 1% der Stimmberechtigten zusammen, dann tritt das Gesetz nach 100 Tagen nicht in Kraft, sondern es gibt eine Volksabstimmung darüber, ob das Gesetz in Kraft treten soll oder nicht. Ich mache es am Beispiel. So oft passiert das gar nicht, so 1,5 Mal im Jahr im Schnitt, seit 150 Jahren. Das Parlament der Schweiz beschließt, eine Milliardeninvestition, wir brauchen Bomber. Die neutrale Schweiz.
Bonbons oder Bomber?
Bomber.
Wir reden jetzt von Flugzeugen.
Flugzeuge, die tatsächlich. Ja, genau. Die also in der Lage sind, Bomben abzuwerfen.
Auf Deutschland.
So. Wird nicht passieren, weil die Schweizerinnen und Schweizer sind dagegen aufgestanden, haben die Unterschriften gesammelt. Es gab eine Volksabstimmung und die Schweizer haben gesagt, Daumen runter, kommt nicht in Frage, ist unser Geld. Von unserem Geld werden keine Bomber gekauft. Wir sind neutrale Schweiz. Passiert nicht. So. Ende Gelände. Anderes Beispiel. Während Corona hat das Schweizer Parlament 3-mal die Pandemiegesetzgebung geändert. 3-mal haben Initiativen dagegen Unterschriften gesammelt, haben die zusammenbekommen. Es gab 3-mal eine Volksabstimmung, ob das, was das Parlament beschlossen hat, tatsächlich gelten soll. Und 3-mal haben die Schweizerinnen und Schweizer Daumen hoch gemacht und gesagt, ja, so wollen wir das haben, wie das Parlament es ausgedacht hat. Das Ergebnis ist aber, es gibt in der Schweiz viel weniger so gesellschaftliche Verwerfungen als in Deutschland.
Und eine größere Akzeptanz nehmen wir an.
Ja, eine größere Akzeptanz, weil alle die Möglichkeit hatten, darüber zu entscheiden. Ja, das ist wie Island. Wir haben jetzt am Wochenende Volksabstimmung erlebt, soll die Verhandlung mit der EU wieder aufgenommen werden. 53% der Isländerinnen und Isländer haben gesagt, nee, soll nicht. Und dann ist das auch befriedet. Alle hatten die Möglichkeit, sich zu dieser Frage zu verhalten. Und dann ist der Weg klar. So, und jetzt wird's interessant, weil diese Idee, die Schweizer nennen das fakultatives Referendum, wir nennen das in Deutschland Vetorecht oder Volkseinwand, finde ich ganz hübsch. Ja, und diese Idee war schon mal eine Idee im Thüringer Landtag, um das in die Thüringer Verfassung einzuführen. Mike Moring, CDU-Politiker, hat dafür gestritten, hat diesen Vorschlag gemacht. Es gab Gesetzentwürfe dafür. Die sächsische Regierung hat das Thema aufgenommen, aber geschafft wurde es nicht. Es ist nicht dazu gekommen. Die CDU-Fraktion selbst will heute nicht mehr viel davon wissen. Andere Fraktionen hatten Bedenken und sowas alles. Also, wenn man die Bürgerinnen und Bürger fragt, glaube ich, sind die meisten dafür zu sagen, na, aber hallo, das ist ja das stärkste Kontrollinstrument, was wir in der Hand haben könnten. Warum sollen wir das nicht haben wollen? Ja, und jetzt kommt das Interessante. In Hamburg ist jetzt eine Initiative, wir sind dabei von Mehr Demokratie, ist angetreten mit einer Volksinitiative, da wird es ein Volksbegehren geben, um das per Volksentscheid am Ende durchzusetzen. Und deshalb brenne ich so auf die direkte Demokratie, weil sie uns die Möglichkeit gibt, das, was zu machen ist, nicht blockiert zu sehen von den Parteien und das auch nicht immer hinnehmen zu müssen. Es kann doch nicht sein, dass bei dem, was da passiert, und es gibt viele Politikfelder, wo ich wirklich, ich gucke jeden Tag die Tagesschau abends, aber sitze ich auf dem Sofa, wie oft ich Scheiße schreie. Und ich verstehe, dass die Leute dann sagen, ey, die da oben, die machen ja wirklich, was sie wollen. Mitunter habe ich auch diesen Eindruck, da muss uns doch was einfallen. Und ich will denen den Wind aus den Segeln nehmen, die daraus politisches Kapital schlagen, wie die AfD. Und dann sagen, ja, da braucht es uns jetzt, uns braucht einen Führer. Nein, braucht es nicht. Wir müssen Möglichkeiten haben, uns in den politischen Raum vorkommen zu lassen.
Ja. Das heißt, die AfD ist im Grunde ein Symptom der Nichtbeteiligung, weil die Leute sich irgendwie amputiert fühlen, nicht gehört fühlen. Ist das vielleicht die AfD das Symptom dafür, dass es zu wenig Beteiligung gibt und direkte Demokratie?
Ja, ich denke schon, dass das etwas ist. Also auch alle Spezialisten, ich bin kein Populismusforscher, aber das, was ich lese, das verdichtet sich schon dahin zu sagen, es braucht mehr Selbstwirksamkeitserfahrungen. Es braucht also eine ausgebaute, kreative, vielfältige Bürgerbeteiligung. Aber Achtung, wo wir da eingeladen werden zu Bürgerbeteiligung, es bleibt immer ins Belieben derer, die wir gewählt haben, wie die damit umgehen mit unserer Kritik und den Ideen. Und deshalb braucht es auf der anderen Seite die direkte Demokratie. Das ist das einzige verbindliche Instrumentarium, wo wir uns tatsächlich von den Gewählten unabhängig machen können und durchsetzen können. Und deshalb ist da die Selbstwirksamkeitserfahrung am stärksten.
Ja. Das heißt, man muss dann auch mal Beschlüsse aushalten, die nicht allen passen, die vielleicht auch nicht immer vernünftig sind. Das ist dann, gehört dann auch dazu?
Nun, also das, was vom, also ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ja, die Migrationspolitik dieser Bundesregierung, die finde ich desaströs. Ja, das ist, da fühle ich mich null vertreten. Ich finde das eine Katastrophe. Und dann noch so tun, als wenn das die letzte Patrone, wie Markus Söder sich ausgedrückt hat, gegen die Rechtspopulisten ist. Also da kriege ich einen Föhn und das geht auch nicht auf.
Was kriegst du da, einen Föhn?
Ich kriege einen Föhn, ja.
Föhn wie heiße Luft.
Ja, so sagt man nicht. Also man kann auch sagen, ich kann es auch übersetzen für die Hörerinnen und Hörer. Ich krieg die Krise oder.
Ja, ich habe es noch nie gehört, finde ich geil.
Also, ich krieg einen Hals oder. Ja, was sagst du? Was sagst du dann?
Ich krieg einen Hals, ja. Das ist
krieg einen Hals.
Ja, krieg einen Föhn, gut. Ah, okay.
Föhn, keine Ahnung. Ich habe ja keine Haare mehr. Ich brauche eigentlich keinen Föhn mehr. Seit über 30 Jahren.
Daher vielleicht ja, kommt das. Föhn, ja. Da wirst du emotional. Das regt dich auf.
Also diese Migrationspolitik regt mich wahnsinnig auf, weil wenn man sich das genau anguckt, sind das auch wieder gebrochene Versprechen. Wir wechseln aber jetzt in die Migrationspolitik, aber das macht nichts. Es gab ja in Deutschland ein sogenanntes Resettlement-Programm. Also es gab Verabredungen, dass es sichere Herkunftswege gibt. Da gab es drei Dinge. Das war der Familiennachzug. Das sollten im Jahr 12.000 Menschen kommen. Familien. Kinder und Eltern zusammengeführt werden. Ja, dann gab es die Versprechen an die afghanischen Ortskräfte, ja, die daraufhin nach Pakistan gelaufen sind und in Islamabad sitzen und warten, dass sie dann endlich nach einreisen dürfen. Und dann gab es das sogenannte Nestprogramm, für das ich sehr, sehr geworben habe. Ich hatte ja so eine Fluchtinitiative zusammen mit Klaus Töpfer, dem früheren Bundesumweltminister, und Angelika Zahnt, einer Volkswirtin. Diese drei, und das Nestprogramm war so ein Programm, das auf Initiativen gesetzt hat. Gibt es auch in Thüringen eine Gruppe, die haben dann Bürgschaften übernommen und gesagt, wir kümmern uns um die Integration, kein Problem, wir helfen bei allen Dingen, die da zu machen sind, das machen wir. Und dann hat man gesagt, okay, jetzt wählt dann UNHCR in irgendeinem Flüchtlingslager eine Familie aus, meistens Menschen, die mit Kindern, auf alle Fälle auch Menschen, die krank sind, die da schon viele, viele Jahre festsitzen, also wirklich die Bedürftigsten. Und die Bundesregierung hat bereits einen Tag, nachdem sie im Amt war, diese drei Programme abgeschaltet. Ja, das unterscheidet sich nicht mehr mit dem, was Trump macht in den USA, außer dass es Eis hier nicht gibt. Ja, also ich halte das für eine Katastrophe, für völlig falsch. Das widerspricht der Menschenwürde, die allen zukommt, und widerspricht auch den Menschenrechten. Da habe ich ein Problem mit, aber ich habe keine Möglichkeiten, dagegen irgendwas zu unternehmen. Ich kann eine Petition einbringen, ich kann laut werden wie hier, ich kann auch emotional werden. Ja, aber wenn wir die direkte Demokratie hätten, gut geregelt, dann gäbe es die Möglichkeit, sich davor zu bringen. Aber ob man sich dann durchsetzt, steht noch auf einem ganz anderen Blatt. Aber mir geht es darum, dass wir überhaupt die Chance haben, die Dinge voranzutreiben.
Ja. Du gehst ja mit dem parlamentarischen Betrieb ziemlich hart ins Gericht in deinem Buch, sprichst von Verkrustung und so weiter. Aber was ist eigentlich falsch daran, politische Entscheidungen an Menschen zu delegieren, die Zeit, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Ausschüsse, wissenschaftliche Dienste und Fachwissen zur Verfügung haben und nicht so aus dem Bauchgefühl Entscheidungen? Also das muss doch auch fachlich fundiert sein. Also die parlamentarische Demokratie hat doch auch was Gutes, oder?
Aber natürlich. Also es wäre ja absurd zu meinen, wir sollten über alles, was wir an Regeln brauchen, um unser Zusammenleben zu organisieren, selbstbestimmt. Überhaupt nicht. Nein, ich halte die Fahne der parlamentarischen Demokratie hoch. Gerade deshalb braucht es ja die direkte Demokratie, weil die direkte Demokratie dafür sorgt, dass die parlamentarische hält, was uns mit ihr versprochen ist. Ah ja. Nämlich, so steht es in den Schulbüchern, ein Ringen um die beste Lösung. Regierung und Opposition ringen darum, dass im Sinne des Gemeinwohls das Beste für uns rumkommt. Und ich glaube, also ganz fest daran, dass die direkte Demokratie dafür einen ganz entscheidenden Beitrag leisten kann, weil sie eben hilft gegen diese auch parteipolitischen Interessen, die wir auch immer erleben. Wir erleben auch private Interessen. Hatten wir da nicht gerade irgend so einen Konflikt um Jens Spahn, es auch um private Interessen
ging? Der Name sagt mir gerade nichts.
Ja.
Also natürlich, private Interessen.
Also, ja.
Dennoch ist ja Politik komplex. Gibt es nicht Entscheidungen, die man eben nicht auf Ja oder Nein reduzieren kann, weil sie so komplex sind? Bei den Bombern ist es auch einfach. Sage ich Nein, das will ich nicht. Aber viele andere politische Sachlagen sind doch vielleicht zu komplex für Ja-Nein-Fragen?
Das ist jetzt die Frage, vermute ich, hat im Hintergrund dieses Bild. Irgendjemand sagt dann, okay, in 2 Wochen Volksabstimmung über dieses oder jenes. Das ist aber nicht die direkte Demokratie, wie wir sie kennen. Mhm. Das war so beim Brexit. Der Brexit wird ja mal als Beispiel genommen. Nein, bloß kein bundesweiten Volksentscheid. Könnte ja sowas passieren? Mhm. Nein, kann es nicht. Der Brexit ist kein Beispiel für direkte Demokratie. Der Brexit kam von Cameron, vom Premierminister. Der hat den angesetzt, um seine Macht zu erhalten. Und folgerichtig, als es gegen ihn ausgegangen ist, hat er sofort im selben Zusammenhang seinen Rücktritt erklärt. Und der Brexit, da haben wir einen überbordenden Populismus erlebt von zwei Seiten, von den beiden Seiten, die sich gegenüberstanden. Aber direkte Demokratie ist völlig anders organisiert. Direkte Demokratie kommt von unten und gehört auch nur in die Hand der Bürgerinnen und Bürger. Die sagen, das ist ein Thema für uns. Und dann geht es über mehrere Stufen. In Thüringen Antrag auf Zulassung eines Volksbegehrens, 5000 Unterschriften in 6 Wochen. Dann wird es geprüft, ob da auch bitte keine Grund- und Minderheitenrechte angetastet werden. Wenn, macht das Verfassungsgericht, stellt ein Stoppschild auf und es geht nicht weiter. Wenn es aber sauber ist, dann geht es ins Volksbegehren, müssen 10% der Stimmberechtigten in Thüringen unterschreiben, 4 Monate lang, kommen die Unterschriften zusammen, muss sich das Parlament damit befassen, hat 6 Monate Zeit, lehnt das Parlament ab, muss in weiteren 6 Monaten der Volksentscheid stattfinden. Wenn man das zusammenzählt, und wir haben das ja in Thüringen erlebt, wir haben ja 2 Volksbegehren gemacht, dann dauert das ungefähr 2 Jahre. Ich weiß jetzt um eine Initiative, die sich in Thüringen auf ein Volksbegehren vorbereitet. Da geht es um eine Agrarschutzreform. Die bereiten sich mindestens 1 Jahr, wenn nicht 2 Jahre, wenn nicht noch länger, auf ein solches Volksbegehren vor. Weil die müssen ja einen Gesetzentwurf schreiben. Da sitzen Fachleute zusammen, da sind Universitäten angeschlossen, dann werden Juristinnen und Juristen beigeholt. Dann hat man endlich diesen Gesetzentwurf, der dann auch noch in dem Bündnis, was da entsteht, seine Mehrheit finden muss. Also so nach dem Motto, wir machen mal aus dem Bauch raus jetzt irgendwie so ein Volksentscheid Agrarschutz. Nee, gar nicht. Sondern diese sehr komplexe Materie wird auch bei der direkten Demokratie aufgeschlossen und wird bearbeitet, ja. Und dann befasst sich noch das Parlament damit und es geht in die Ausschüsse und dieses ganze parlamentarische Verfahren kommt auch in einem direktdemokratischen Verfahren dann zum Blühen. Und ganz am Ende steht dann die Frage ja oder nein. Übrigens steht diese Frage auch bei Parlamentsentscheidungen, steht am Ende ja oder nein. Ja, also das nimmt sich nicht viel.
Das klingt alles wunderbar und ich könnte das alles sofort aus dem Bauch heraus unterschreiben. Also aus dem Bauch unterschreiben ist gut. Das klingt wunderbar. Dennoch, lass uns mal über Kampagnen reden und über Geld. Denn Geld bedeutet ja auch politische Reichweite. Wie kann man verhindern, dass finanzstarke Unternehmen, Verbände oder sehr vermögende Einzelpersonen also Abstimmungskampagnen dominieren, da spielen Medien eine Rolle, da spielen auch die Parteien selbst, Interessengruppen, also die ganze Lobbymaschine hakt dann rein und dann ist es nicht wirklich eine Debatte mit gleichen Waffen, also wenn es überhaupt Waffen sind, aber zumindest mit gleichen Bedingungen. Ist das nicht auch eine große Gefahr, gerade in Zeiten von TikTok, Desinformation, emotionalisierte Kampagnen, Microtargeting, also das war vor 25 oder 30 Jahren noch einfacher. Ist das nicht auch jetzt eine Gefahr, dass es missbraucht wird von Interessengruppen und dass das Geld eine große Rolle spielt, Einflusssphären?
Also vielen Dank für die Frage erstmal. Das ist ein ganz eigenes Feld, mit dem man sich wirklich beschäftigen muss. Wir sehen in Kalifornien, wohin das führt, weil in Kalifornien geht direkte Demokratie. Kalifornien hat direkte Demokratie schon 1911 eingeführt. Übrigens das Frauenwahlrecht.
Wir reden jetzt von diesem Bundesstaat in den Vereinigten Staaten.
Ja, genau.
Direkt in Amerika, in diesem
Trump-Plan. Ja, die haben seit 1911.
Vergisst man manchmal, dass es da Bundesstaaten gibt, ja, die ganz cool sind und gute Sachen machen, oder?
Ja, die Hälfte der Bundesstaaten hat direkte Demokratie. Kalifornien war ganz vorn dran 1911. Die haben das Frauenwahlrecht über Volksabstimmung eingeführt. Die Männer wollten das nicht. Ja, also das hat funktioniert. Aber in Kalifornien merkt man eben, dass Kalifornien ist gewachsen seit in den 100 Jahren, aber die Hürden sind gleich geblieben und deshalb braucht man in Kalifornien, um ein Volksbegehren zum Erfolg zu führen, wahnsinnig viel Geld. Und weil man so viel Geld braucht, ist es natürlich dann, geht's gar nicht anders als Initiativen für Kampagnen dann irgendwie Geldgeber suchen. In Deutschland sind wir nicht so weit. Ich finde, es muss unbedingt möglich sein, ein Volksbegehren ehrenamtlich durchzuziehen, ohne bezahlte Unterschriftensammlerinnen und Sammler. Das ist eine Grenze, also das ist ein Thema, auch für uns. Das ist so eine, ja, wo man auch mal gucken kann, stimmt die Hürde oder nicht. Ja, also wenn man das Gefühl hat, das geht jetzt gar nicht mehr, dann ist die Hürde zu hoch. In Thüringen mit den 10% ist sie zu hoch, sie sollte bei 5% sein. Wichtig ist, dass es eine Kostenerstattung gibt beispielsweise. Da sind wir in Thüringen ganz modern. Wir haben gesetzlich Kostenerstattung für ein erfolgreiches Volksbegehren. Kriegt dann die Initiative oder das Bündnis, was dahinter steht, kriegt dann vom Staat pro der notwendigen Unterschrift einen bestimmten Betrag. Das steht im Gesetz, das ist definiert. Wir haben damals nach dem zweiten Volksbegehren, was wir gemacht hatten, um die Bürgerbegehren und Bürgerentscheide in Thüringen von hohen Hürden zu befreien, was uns ja gelungen ist zu 100%. Mhm. Also wir sind ja Spitzenland in ganz Deutschland. Wir waren Schlusslicht, sind auf Platz 1. Wir haben damals eine Kostenerstattung bekommen von mehr als 30.000 Euro.
Also das ist im Grunde sowas wie Wahlkampfkostenrückerstattung,
dass kleinere
Parteien auch eine Chance haben und in dem
Richtig,
Fall
na, ja, klar, das Parlament wird ja auch bezahlt und also macht das nicht ehrenamtlich und wenn das ist auch Gesetzgebung, ja, und dann gibt es eine Kostenerstattung und die Kostenerstattung schützt eben davor, dass man abhängig wird von Geldgebern von außen. Das ist das Zweite und das Dritte, was wichtig ist dass die Geldtransparenz und es also
wo das Geld herkommt für die Kampagne. Geld,
das muss man aufdecken, das könnte man festlegen. In Thüringen ist gesetzlich festgelegt, dass es sowohl für die Landesebene Volksbegehren, Volksentscheid, als auch für die kommunale Ebene Bürgerentscheid, muss es eine Abstimmungsinformation geben vorher an alle Stimmberechtigten.
Abstimmungsinformation.
Ja, also gibt es dann auf der Landesebene gäbe es, wenn wir mal einen Volksentscheid erleben würden, gäbe es ein Abstimmungsheft. Ja, da würde dann der Gesetzentwurf drinstehen, um den es geht. Es würden die Pro-Argumente drinstehen, die Kontra-Argumente zu gleichen Teilen, damit sich alle Menschen ein Bild machen können, worüber abgestimmt wird.
Wieso erleben wir keinen Volksentscheid?
Weil die Hürde in Thüringen einfach mit 10% zu hoch ist. Die müsste halbiert werden auf 5% und dann haben wir in Thüringen noch so ein Sonderding. Finanzwirksame Volksbegehren sind von der Verfassung ausgeschlossen. Das muss dringendst reformiert werden.
Alles, was Geld kostet,
geht nicht, was ja absurd ist. Weil ich meine, wir zahlen jede Zeche, sorry, aber und dürfen dann nicht darüber reden. Also, und man könnte jetzt in dieses Abstimmungsbroschüre natürlich auch festlegen, dass dann ab bestimmten Höhen die Spenden, die an ein solches Bündnis, an eine Initiative gehen, dann veröffentlicht werden
müssen. Wie bei Parteien ja auch.
Richtig.
Wenn jemand ab 10.000 Euro dann, Parteispende muss
genau.
das...
Und dann können die Menschen sich selber ein Bild machen und können sagen, okay, also da gab es einen Geldgeber, also da gehe ich nicht mit, da stimme ich mit nein, damit will ich nichts zu tun haben. Also das sind alles, bei der direkten Demokratie kommt es sehr auf das Design an, also wie sie geregelt ist, wie sie gestaltet ist. Ja. Und nochmal, Thüringen für die kommunale Ebene Vorbild. Ja. Wir sind das einzige Bundesland in Deutschland, das für Bürgerbegehren, Bürgerentscheide sogar ein eigenes Gesetz hat.
Ja. Thüringen hat ja jetzt eine weitgehend kommunale Beteiligungsrechte bekommen. Hat sich dadurch nachweisbar die politische Kultur verändert? Wie ist da deine Einschätzung? Oder ändern bessere Regeln noch lange nicht das Verhältnis zwischen Bürgerinnen und Politik? Also würdest du sagen, da hat sich was geändert?
Ich denke, es hat sich was geändert. Das ist, das kann man empirisch auch nachweisen. Aber ich mache es jetzt mal an, dem simpelsten halb direkt demokratischen Instrument fest, nämlich dem Einwohnerantrag. Ich bin total verliebt in diesen Einwohnerantrag in Kommunen. Ja, also auch in meinem hohen Alter kann man sich noch verlieben.
Selbstverständlich natürlich.
Ja, ja, na klar. Also, ja. Als, na, also aber der Einwohnerantrag ist in Thüringen am leichtesten zugänglich unter allen Bundesländern. Also erstmal, der Einwohnerantrag, mit dem man formuliert, was man will, und das ist der Antrag, und gibt das an den Gemeinderat, an den Stadtrat, der dann...
Also die Stadtverwaltung, oder?
An die Stadt, ja,
die Gemeinde, ja.
Und der Stadtrat, der Gemeinderat, Kreistag, muss sich dann mit dem Thema, mit dem Anliegen beschäftigen, muss sich beschäftigen.
Im Parlament oder nur in der Verwaltung erstmal?
Nein, im Gemeinderat, das ist dann, das kommt auf die Tagesordnung des Gemeinderats, des Stadtrats. Und damit man den dort einbringen kann, muss der von 1% der Einwohnerschaft unterschrieben sein, maximal von 300 Bürgerinnen und Bürgern. Also für Erfurt reichen 300 Unterschriften.
Bloß?
Ja, reicht. Und dann kannst du von deinem Ortsteil aus oder von, wenn du hier ein Anliegen hast, oder Jugendliche, man kann den mit 14 unterschreiben.
Das ist so
Ausländer können den unterschreiben, die kein Stimmrecht haben. Es ist ein ganz offenes Instrument. Für mich ist das so ein Demokratie-Integrationsinstrument, ist es. Funktioniert. Und wir haben eben erlebt, die ersten, die das, wir haben die Hürden es geschafft, diese Hürden massiv zu senken für diesen Einwohnerantrag. Und die ersten, die das probiert haben, waren Schülerinnen und Schüler in Gera. Die haben für ihren,
da bin ich geboren, schön.
Die haben für ihren Gymnasialstandort gekämpft und haben sich damit durchgesetzt.
Und auch noch durchgesetzt?
Ja, haben es durchgesetzt. Und in der Folge gab es in Gera, das ist die Hauptstadt der Einwohneranträge in Thüringen, gab es mehr als ein Dutzend Einwohneranträge. Anderes Beispiel, Eisenach hat viele Jahre gewartet, hatte jetzt seinen ersten Einwohnerantrag. Mittlerweile gibt es irgendwie 3 oder 4. Also weil die Leute plötzlich merken, ey, ich komme damit in den Stadtrat.
Eisenach ist deine Hut, oder? Nicht?
Ja, ja, ich wohne da, ja.
Ja, okay. Gera und Eisenach, ja, schön, interessant.
Aber in Erfurt gab es auch schon eine ganze Reihe. Also das ist, und das verlebendigt doch einfach, ja. Und ich sage mal, der Einwohnerantrag ist
so bewusst,
ja...
Man hat es nicht so bewusst, weil wir es nicht so gelernt haben.
Wir haben einen Riesen...
Ich denke, ich gehe jetzt mal wieder da, ich gucke mir mal wieder eine Stadtratssitzung an, informiere mich da mal. Aber das ist ja eigentlich einfach, mal auf der Straße ein paar Unterschriften sammeln.
Es ist super. Es ist wirklich, deswegen sage ich, es gibt in Thüringen, da mit dem Finger auf die da oben zu zeigen, jetzt auf der kommunalen Ebene, da sage ich, nein, es gibt in Thüringen keine Ausrede mehr. Runter vom Sofa, Arsch hoch, und jeder und jede kann sich einbringen, kann etwas bewegen. Der Einwohnerantrag ist dazu da. Und es ist zugleich auch eine Verbeugung vor denen, die gewählt sind, weil es sorgt ja nicht am Ende für eine Volksabstimmung, sondern es bleibt im Stadtrat, der hat zu entscheiden. Ich mache nur Anregungen.
Aber ich habe eine Legitimation als Stadtrat, wenn ich so ein Gefühl habe, ich stehe damit allein da, aber wenn ich sagen kann, guckt mal, die ist eine Initiative, die möchte ich gern vertreten.
Ja.
Es ist nicht nur meine Klientel, meine Partei, Politik, sondern ich weiß, da sind eine ganze Menge Leute, Jugendliche oder wer auch immer, da habe ich als Parlamentarier eine ganz andere Legitimation, vielleicht auch Motivation zu
Absolut,
arbeiten.
Absolut, ja, natürlich, klar. Ah. Ja. Und ich habe einen Anlass, in den Dialog zu gehen, uns gegenseitig wahrzunehmen, die Gewählten und die Wählerschaft. Das ist genau das, was wir wollen. Verlebendigung der ganzen politischen Szene.
Klingt mir schon wieder zu gut, aber ich versuche mal noch
ein bisschen. Das ist gut in Thüringen. Das lassen wir uns jetzt nicht wegreden.
Was macht man, Wasser in Wein oder wie macht man den Wein schlecht? Sagen wir mal, Rentenpolitik, Steuerrecht, Klimapolitik oder Bundeshaushalt, sind dennoch nicht manche Entscheidungen tatsächlich zu komplex zu reduzieren, hatte ich schon gefragt. Aber wenn es jetzt auch ums Geld geht, also oder anders gefragt, wo endet denn jetzt mal die Entscheidungsmacht? Es gibt ja Dinge, die sollten vielleicht nicht unbedingt Gegenstand des Volksentscheides werden. Grundrechte, Minderheitenschutz, Menschenwürde. Hört es da nicht auf?
Ja,
also man sagt, okay, Geld, es ist eine also, und zu komplex, aber gibt es auch Grenzen, wo man sagt, das darf niemals Gegenstand des Volksentscheides werden. Also ich würde nicht wollen, dass Minderheitenschutz, Grundrechte und Menschenwürde eingeschränkt wird, nur weil das die Mehrheit des Volkes entscheidet. Das ist doch so ein Dilemma, oder?
Das Dilemma ist aber insofern gelöst, als in allen 16 Bundesländern wir ja nicht nur Volksbegehren haben und Volksentscheid, sondern immer davor eine Antragsstufe. In Thüringen heißt das richtig, Antrag auf Zulassung eines Volksbegehrens. Und nach dieser Antragsstufe können Regierung und Parlament diesen Gesetzentwurf, der da Gegenstand ist, dann zum Verfassungsgericht tragen und sagen, prüft das bitte. Weil in Deutschland, und da stehe ich drauf, also das ist auch zu verteidigen, die direkte Demokratie darf nicht zugänglich sein, um Grund- und Minderheitenrechte anzugreifen. Und da gibt es in Deutschland einen ganz harten Riegel. Ja. Den gibt es in der Schweiz nicht. In der Schweiz kommt alles zur Abstimmung, was die Volksbegehrenshürde nimmt, also wo die Unterschriften zusammen sind, kommt es zur Abstimmung. Deshalb gab es in der Schweiz also
Ausschaffungsinitiativen,
auch
Ausschaffungsinitiativen. Der Name ist schon irgendwie
ja, genau, brutal, also oder? Ausländer raus, die straffällig geworden sind, das kollidiert mit dem Rechtsstaat, wo ich ja Einzelfall.
Aber trotzdem gibt es die Entscheidung.
Die gab es in der Schweiz. Die Schweiz hat gar kein Verfassungsgericht, kein eigenes. Solche Volksentscheide landen am Ende beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und werden dann später gegebenenfalls wieder kassiert. Ja, also deshalb, und jetzt Achtung, jetzt wird es nochmal richtig interessant, habe ich in meinem Buch auch ausgeführt, wir müssen den Titel dann nochmal, damit die Menschen das mitschreiben auch. Ja?
Den also Titel soll ich nochmal vorlesen, ja. Du heißt Ralf-Uwe Beck, genannt Beck, souverän heißt das Buch, Plädoyer für mehr direkte Demokratie, und das ist ein Essay aus ostdeutscher Perspektive, das haben wir jetzt schon gelernt. Also das war
240 schon, Seiten, ja, erschienen im Ökom Verlag, kostet 22 Euro, gibt es im Buchhandel. Wo waren wir stehen geblieben?
Das war jetzt der Werbeblock, und das ist ja richtig, das ist eine Werbung für eine gute Sache. Also ich würde, wo du stehen geblieben bist.
Ach so, Schweiz, Schweiz also ist nicht alles gut. Was ganz wichtig ist, dass die AfD wirbt ja regelmäßig bei Wahlen Volksabstimmungen wie in der Schweiz. Und jetzt Achtung, die AfD meint das wörtlich. Die meint das wirklich so, wie sie sagt. In ihrem Grundsatzprogramm steht nämlich, es soll alles zur Abstimmung kommen, was die Volksbegehrenshürde nimmt. Und da sage ich, nein, soll es nicht. Ja, die Schweiz ist an dieser Stelle kein Modell für uns. Der Schweiz steht die Aussöhnung der direkten Demokratie, in der Schweiz steht die Aussöhnung mit Grund- und Minderheitenrechten noch bevor. Wir sind in Deutschland da ein Stück weiter und sollten an dieser Stelle, es sollten sowieso nicht auf die AfD reinfallen, aber an dieser Stelle bitte nicht.
Aber das ist doch jetzt ein Armutszeugnis oder ein Offenbarungseid. Die AfD fordert, wie du sagst, Volksabstimmung nach Schweizer Vorbild. Warum überlassen wir oder die anderen ausgerechnet den Rechtspopulisten dieses Thema? Warum ist direkte Demokratie für die auch so attraktiv? Die verteidigen das ja nach dem Schweizer Vorbild.
Ja, genau. Also das ist ja Teil des Rechtspopulismus, gehört zum Rechtspopulismus, dass er davon ausgeht, dass wir eine homogene Gesellschaft sind, und die Führer der AfD träumen dann davon, dass sich sowas per Volksabstimmung dann feststellen lässt, und dann ist ihr Auftrag, das umzusetzen. So funktioniert das aber nicht. Ich leide wirklich darunter, dass Parteien, die früher vor noch einigen Jahren sich für den bundesweiten Volksentscheid eingesetzt haben, nehmen wir mal die Grünen, davon Abstand genommen haben, weil sie meinten, dass die direkte Demokratie gerade wegen des aufkommenden, erstarkenden Rechtspopulismus eben jetzt nicht mehr auf Bundesebene eingeführt werden sollte. Ich komme zum gegenteiligen Vorschlag, nämlich zu sagen, gerade weil die erstarken, müssen wir das einführen, damit wir eben wieder Selbstwirksamkeitserfahrung machen und die Dinge selbst in die Hand nehmen, aber nicht den autoritären Populisten überlassen. Ich hoffe auf die SPD, das ist die Partei, die das am längsten in ihrem Programm hat, kann man sich anschauen. Mhm. Also das Eisenacher Programm von 1869 steht da schon aufgelistet, direkte Gesetzgebung durch das Volk. Also da ist das alles schon angelegt. Die schreiben jetzt gerade ihr Grundsatzprogramm neu. Ich hoffe sehr, dass sie das nicht den Fehler machen, den die Grünen gemacht haben. Die haben die Forderung aus ihrem Grundsatzprogramm rausgenommen und meinten, das könnte man mit den losbasierten Bürgerräten wieder wettmachen. Das halte ich für Blödsinn. Also interessant, die CSU hat eine Mitgliederbefragung gemacht, 2016, war die erste in ihrer Geschichte mit der Frage, soll der bundesweite Volksentscheid in unser Grundsatzprogramm? Und da haben 68% gesagt, ja, soll.
Der CSU?
Die CSU, ja. Das liegt bestimmt daran, dass in Bayern wir eine ganz, ganz lebendige Praxis haben, direkte Demokratie in Kommunen. Wir haben ein Drittel aller Bürgerbegehren.
Die sehen das ideologiefrei, oder was ist das?
Bitte?
Die sehen das relativ ideologiefrei, oder?
Ja, die haben, die waren erst dagegen. Die CSU hat es bekämpft damals.
Die Mitglieder.
Aber, und die Mitglieder machen damit gute Erfahrungen. Die CSU nutzt das Instrument selber in Kommunen. Aha. Also von daher sind die da entspannt. Ja.
Es gibt einen konkreten Vorschlag von dir, der Volkseinwand.
Ja.
Das, also wenn du morgen die Regeln schreiben dürftest, wie würde denn so ein deutscher Volkseinwand konkret funktionieren? Das ist ja mal konkreter.
Ja, ich würde das genauso machen, wie das in der Schweiz vorgesehen ist und wie wir es im Thüringer Landtag schon hatten, eingebracht von der CDU-Fraktion, nämlich die Gesetze, die verabschiedet werden vom Parlament, bleiben 100 Tage liegen und in den 100 Tagen hätten eine bestimmte Prozentzahl der Stimmberechtigten in Thüringen die Möglichkeit, dagegen zu unterschreiben, und wenn die Unterschriften zusammenkommen, dann Volksabstimmung.
Also das heißt, wir hängen die Knackwurst ab, schön.
Richtig,
also 100
genau.
Tage, damit die so, und dann kann man sich das angucken, dann hängt die da und dann kann man sich damit beschäftigen.
Man kann sich damit beschäftigen.
Wie heißt es, abhängende Gesetze?
In der Schweiz nennt ihr das die hängigen Gesetze.
Die hängigen Gesetze.
Aber das Bild mit der Wurst gefällt mir ganz gut.
Knackwurst. Ja. Wie sagt man, in Eisenach sagt man auch Knackwurst, weil in Gera sagt man ja.
In Eisenach sagt man Knackwurst.
Ja, und in Gera sagt man Bratwurst. Also, aber auf jeden Fall die Wurst.
Echt? Zu der Knackwurst sagt ihr Bratwurst?
Ja. Siehst du, wenn ich dein Gesicht, dein Verächtliches sehe, dann merke ich, dass da innerhalb von Thüringen große Gräbenkämpfe sind, was den Wurst betrifft. Ne? Aber wir können uns ja darauf einigen, dass man die Wurst, die vorher ein Rostbratwurst und Roster war, die feuchtsottig, die wird erstmal aufgehangen und hängt erstmal ab, damit sie dann auch wirklich so, dass man sie essen kann, genießen oder erstmal sie anschauen. Die Vorfreude ist ja die schönste Freude. Das heißt, das wäre Zeit zu geben. Wir erleben ja auch in den Verwaltungen, dass Sachen durchgepeitscht werden, schnell, dass Parlamentarierinnen und Parlamentarier nicht dumm gemacht werden, aber zumindest durch den Zeitdruck auch in die Zeit genommen wird, sich mit dem Thema zu beschäftigen. So ist es ja mit der Bevölkerung offenbar auch. Manche Dinge brauchen Zeit und Zeitdruck ist immer scheiße, oder?
Es gibt natürlich Dinge, die müssen schnell beschlossen werden, und natürlich würde man eine Ausnahmeregelung schaffen und sagen, das, was dringlich ist, ist in der Schweiz auch so, das soll das Parlament ruhig beschließen. Also wir wollen ja nicht Parlamentsentscheidungen aufhalten, die jetzt dringlich sind und die ganz schnell erledigt werden müssen. So ist es ja nun auch nicht. Also, aber diese 100 Tage sich nehmen, glaube ich, das würde, wenn man sich anguckt, wie lange Gesetzgebung braucht, ja, machen die 100 Tage jetzt nicht so wahnsinnig viel aus. Der Umkehrschluss ist aber interessant, deswegen ist das ein Instrument, mit dem sich Vertrauen wieder zurückholen lässt, weil wo die Menschen dann gegen ein Gesetz nicht unterschreiben, kann das Parlament davon ausgehen, wir haben es richtig gemacht.
Ja,
ja, und es hat hohe Akzeptanz in der Bevölkerung.
Die Legitimation ist größer.
Genau, und man kann auch dann mal zurückgeben und sagen, okay Leute, ihr hattet 100 Tage die Möglichkeit dagegen zu unterschreiben, habt ihr nicht gemacht, ja, also bitte, jetzt gilt es aber auch, also jetzt ist Frieden, ja. Das finde ich interessant. Also
das Schluss des Kapitels souverän, Plädoyer für mehr Demokratie, Schlusskapitel heißt ja Freiheit. So, ne? Und du kommst von der direkten Demokratie zur Freiheit. Was hat denn jetzt Abstimmen mit Freiheit zu tun? Wählen hat mit Freiheit zu tun, Abstimmen mit Freiheit zu tun. Weil Freiheit heißt ja auch mal Einsicht in die Notwendigkeit oder in Dinge auszuhalten, die ich nicht will. Also was ist denn, wie definierst du denn den Freiheitsbegriff für dich und auch in dem Zusammenhang?
Also wir sind ja 89 auf die Straße gegangen für Freiheit, Demokratie und so. Und dann ist die Mauer gefallen, Wunder und Wahnsinn. Aber es ist auch viel von der revolutionären Kraft und von dieser Gestaltungsmacht, die wir gespürt haben, ist in den Supermarktregalen des Westens dann hängen geblieben. Wir haben das wieder delegiert. Und wir haben uns zufrieden gegeben mit Reisefreiheit, die auch ich genieße, mit Konsumfreiheit. Und wir meinten, das ist die Freiheit, die wir erkämpfen wollten. Und das, glaube ich, ist ein Irrtum. Das haben wir dann schnell gemerkt, weil diese Freiheiten auch nur so weit reichen wie am Ende der Dispo. Dann ist die Kohle alle und dann war's das mit dieser Freiheit. Wir sind aber die Gesellschaft bindet uns mit unserem Leben von der Geburt bis zum Tod an Regeln. Und frei, wirklich frei, sind wir nur in dem Sinne, dass wir diese Regeln mitgestalten, mitbestimmen können. Das ist die eigentliche Freiheit. Ja, das ist die wirkliche Freiheit. Wir finden das auch in diesem Gesetzentwurf vom Runden Tisch. Die Präambel hat damals Christa Wolf geschrieben. Die hat das auch so formuliert. Ja, die eigentliche Freiheit sind genau diese Mitbestimmungsrechte. Und da, glaube ich, ist noch Luft nach oben.
Freiheit ist die unvermeidbare Last. Das heißt, das ist die unvermeidbare Last, sich mit den Dingen zu beschäftigen, Verantwortung zu übernehmen und nicht nur einfach schnell fahren zu können, alles machen zu können, was man will. Das ist das Gegenteil von Freiheit. Das ist die Einschränkung der Freiheit der anderen. Das ist aber ein pervertierter, neoliberaler, komischer, perverser Freiheitsbegriff, oder?
Wunderbar ausgedrückt. Freiheit und Verantwortung, so habe ich es geschrieben, sind Geschwister, die in einer Demokratie gemeinsam aufwachsen, aber eigentlich nie sich als ausgewachsen verstehen sollten.
Sagt Ralf-Uwe Beck, und sein aktuelles Buch heißt Souverän, Plädoyer für mehr direkte Demokratie, ein Essay aus ostdeutscher Perspektive, im Ökom Verlag erschienen, kann man kaufen als Buch, digital, aber auch hier, also in so hier Blätter, ich habe mal, richtig, oh, der Duft ist mal herrlich, ne? Ralf-Uwe Beck, genannt Beck, halte dir bitte deine Energie und das, was da in dir steckt, ich weiß nicht, wo du das hernimmst, das habe ich schon mal gefragt, ich habe es immer nicht verstanden. Herzlichen Dank, Ralf-Uwe Beck. Schön, dass du da warst.
Ich danke dir. Vielen Dank.
Tschüss.
Ciao.
Bei Hoffnung denken viele an eine gute Nachricht. An die Welt, die uns das Gefühl gibt, dass das irgendwie schon wird. Das ist nur genau genommen gar keine echte Hoffnung. Das ist blinder Optimismus. Echte, unbequeme Hoffnung ist nicht das Versprechen der Welt an uns, sondern es ist unser Versprechen, das wir an die Welt geben. Es ist unser Versprechen, hinzugucken, uns nicht klein zu machen und keine Sekunde lang anzunehmen, dass die Geschichte schon zu Ende erzählt ist.
Du wolltest eine Hymne, den Soundtrack deines Sommers. Ein Konfetti-Regenbogen nach dem Donner, hätt ihn gern für dich geschrieben, doch die eine Wolke bleibt. Egal wie blau der Himmel, ja, sie holt uns wieder ein. Wir waren immer schon dagegen, aber fällt grad nicht so leicht. Wir waren immer gut im Reden, was haben wir schon erreicht? Brauner Sumpf in unserer Gegend, wo die Kinder laufen lernen. Klauen sie hungrige Herzen, haben sie einfach blau gefärbt. Und im Festzelt spielen sie Fade to Grey. Die Onkels und danach Jan Delay. Es gibt noch Lebkuchenherzen am Schießstand. Ihnen gehört die Welt, aber wir gehören niemand. Und wer weiß, ob der Morgen nochmal kommt. Fühlt sich bisschen an, als wär's die allerletzte Chance. Im Festzelt spielen sie Allons und Danse. Solange wir uns noch haben, haben die anderen nicht gewonnen. Bestellt. Du hast mich abgeholt. Hier riecht die Welt nach Zuckerwatte, Asbach, Cola, Rosenkohl. Zwischen Wind of Change und Zeit, dass sich was dreht. Stehen wir auf den Boxen, wünschen uns ein bisschen Rage. Wo der Hund begraben liegt, neben unserem Nazi-Opa. Tanzen sie schon auf den Tischen, Hände hoch für die Laola. Nein, Mann, wir dürfen doch nicht gehen. Lass die Welle brechen, komm, wir bleiben stehen. Und im Festzelt spielen sie Fade to Grey. Die Onkels und danach Jan Delay. Es gibt noch Lebkuchenherzen am Schießstand. Ihnen gehört die Welt, aber wir gehören niemand. Und wer weiß, ob der Morgen nochmal kommt. Fühlt sich bisschen an, als wär's die allerletzte Chance. Im Festzelt spielen sie Allons und Danse. Solange wir uns noch haben, haben die anderen nicht gewonnen. Rave on.
Okay Kid war das und ich sage auch Tschüss Kids und bis in 14 Tagen. In einer Woche gibt es den Reinhard wieder. Das Magazin unterdessen gibt es täglich außer Samstag und Sonntag und die Möglichkeit mitzumachen, die ist natürlich auch da. Wenn ihr euch beteiligen wollt, nicht nur für direkte Demokratie, auch hier bei Radio Frei, dann geht das. Es gibt hier Redaktionskonferenzen, Radioabende und die Möglichkeiten der Mitarbeit, alles auf radiofrei.de. Mein Name ist Carsten Rose, ich sage Tschüss und bis in 14 Tagen. Ciao. To watch it.